SRF 3. Info 3 Mittag.
Erfolg für das Atomkraftwerk Mühleberg. Das Bundesgericht macht den Weg frei für eine unbefristete Betriebsbewilligung. Offene Banken in Zypern. Der große Ansturm der Kunden bleibt bisher aus. Kältester März seit Jahrzehnten. Die Durchschnittstemperatur lag dieses Jahr 5 Grad tiefer als im März letzten Jahres. Das Wetter nach und nach beginnt es zu regnen am Nachmittag. Morgen scheint zeitweise die Sonne, gegen Abend regnet es im Norden weiter. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Über 40 Jahre ist es alt, das AKW Mühleberg, und darum in die Jahre bekommen, befand das Bundesverwaltungsgericht vor einem Jahr. Es gab dem Atomkraftwerk nur noch eine Bewilligung bis Ende Juni dieses Jahres. Die AKW-Betreiber sahen das anders und sind deswegen vor Bundesgericht gegangen. Sie sind bereit, nochmals Millionen in die Sicherheit von Mühleberg zu investieren. Sie verlangten deshalb eine unbefristete Betriebsbewilligung. Nach einem langen juristischen Hickhack hat das Bundesgericht soeben entschieden, zugunsten des AKWs, dass diese gewünschte Betriebsbewilligung erhält. Kurz vor der Sendung habe ich mit Sascha Buchbinder in Lausanne gesprochen, unserem Bundesgerichtsberichterstatter, und ihn gefragt, wie das Bundesgericht seinen Entscheid begründet.
Die Richter finden, im Prinzip ist das Bundesgericht nicht zuständig für die Aufsicht über die Atomkraftwerke. Dafür sind die Richter schlicht nicht kompetent genug. Hingegen sei wirklich das ENSI, das Nuklearsicherheitsinspektorat, zuständig. Da sei das Fachwissen vorhanden, und diese klare Zuständigkeit, sagt das Gericht, sei auch sehr sinnvoll, denn jede geteilte Zuständigkeit sei eine Verwischung der Verantwortung und damit letztlich ein Sicherheitsrisiko. Also das Urteil ist eine klare Bestätigung für die Verantwortung beim ENSI und für die bestehende Regelung, wie sie das Gesetz vorsieht.
Es ist ein Sieg für das Atomkraftwerk Mühleberg, dessen Gegner weisen immer wieder auf Sicherheitsprobleme hin. Es ist ein heißes Eisen. Haben sich die Richter damit schwer getan?
Die Richter haben sich sehr schwer getan. Sie haben persönlich alle auch eine Einstellung, eine Meinung zur Sicherheit von Atomkraftwerken. Diese haben sie heute aber sehr offensichtlich zurückgestellt. Sie haben wirklich versucht, einfach nur die Gesetze anzuwenden und die ganzen Fragen: Ist das AKW Mühleberg wirklich sicher? Wie steht es um die Risse im Kernmantel? Wie steht es um die Erdbebensicherheit? Wie steht es um die Kühlung im Notfall? Das haben sie alles hinten angestellt und gesagt, da gibt es offene Fragen. Das ENSI stellt diese offenen Fragen und die Betreiber des AKWs müssen diese offenen Fragen dem ENSI gegenüber beantworten und nicht uns gegenüber.
Das Bundesgericht hat entschieden, hat das Urteil gefällt. Welche Folgen hat diese Entscheidung?
Das bedeutet, die Befristung von Atomkraftwerken ist wirklich die ganz große Ausnahme. Das wird kaum je zur Anwendung kommen. Die Verantwortung liegt ganz klar beim ENSI. Das ENSI aber, das kann Fristen setzen, das kann Antworten verlangen von den Betreibern von Mühleberg. Und das verlangt auch Antworten, das setzt auch immer wieder Fristen für einzelne Antworten, verlängert diese Fristen allenfalls auch wieder. Aber trotzdem, die Betreiber des AKWs Mühleberg, die müssen nun dem ENSI gegenüber darlegen, wie sie die offenen Probleme lösen wollen. Und vor allem müssen die Betreiber für sich selbst eine Antwort auf die Frage finden, lohnt sich das wirklich noch, dieses über 40-jährige Atomkraftwerk auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Aber diese Frage, das müssen die Betreiber, die BKW, entscheiden. Das ist nicht Sache des Gerichts.
Sascha Buchbinder, zum Schluss liegen erste Reaktionen der Gegner des AKWs auf dem Tisch.
Ja, die Gegner zeigen sich erwartungsgemäß sehr enttäuscht von dem Entscheid. Zum einen ist es für sie sehr kostspielig, dieses Verfahren. Sie haben eine Gerichtsgebühr von 50.000 Franken, die sie tragen müssen. Zum anderen haben sie vor der Vorinstanz, dem Bundesverwaltungsgericht, hatten sie noch einen unerwarteten, deutlichen Sieg errungen. Nun haben sie deutlich eine Niederlage erlitten. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung für sie.
Das waren Informationen von Sascha Buchbinder vom Bundesgericht in Lausanne. Jetzt zu weiteren Nachrichten des Vormittags mit Thomas Fuchs.
Auf Zypern haben die Banken erstmals seit knapp 2 Wochen wieder geöffnet. In der ersten Stunde befolgten die Kunden in Nicosia laut Augenzeugen die zahlreichen Warnungen im Radio und Fernsehen. Ein befürchteter Massenansturm auf die Banken blieb zunächst aus. Die Basler Kantonalbank hat sich mit den Opfern der Vermögensverwaltung ASE auf einen Vergleich geeinigt. Die Basler Kantonalbank BKB zahlt etwas über 50 Millionen Franken, wenn alle Geschädigten zustimmen. Zudem werden den Kunden die Bankgebühren und Zinsen zurückerstattet. Die Kantonalbank hatte mit der ASC zusammengearbeitet. Insgesamt erlitten die betroffenen Kunden einen Verlust von 100 Millionen Franken. Die Finanzmarktaufsicht hatte die ASC vor bald einem Jahr liquidiert. Ihr Geschäftsführer sitzt in Untersuchungshaft und bei der Basler Kantonalbank wurden 3 Mitarbeiter entlassen. Der Chef der Kantonalbank schließlich trat zurück. In der Stadt Bern müssen Autofahrer ab dem Herbst auch am Sonntag fürs Parkieren bezahlen. Bisher waren viele gebührenpflichtige Parkplätze am Sonntag gratis. Der Berner Gemeinderat will das nun ändern, um die Stadtfinanzen aufzubessern, wie die städtische Verkehrsdirektion mitteilte. In Zürich hat der Bruch eines Wasserrohres am frühen Morgen Schäden von mehreren 100'000 Franken angerichtet. Eine Wasserfontäne schoss aus einer Straße am Manesseplatz 15 Meter in die Höhe. Wasser und Gestein beschädigten Balkone. Das Wasser drang in Wohnungen ein und überflutete Keller und Garagen. Auch Häuserfassaden und parkierte Autos wurden teils stark beschädigt, wie die Zürcher Behörden mitteilen. Einige Häuser mussten aus Sicherheitsgründen vom Stromnetz genommen werden und mehrere Personen mussten in einer Notunterkunft untergebracht werden. 2 Buslinien waren mehrere Stunden unterbrochen. Dieser März war der kälteste seit 26 Jahren in der Schweiz. Laut SRF Meteo lag die Temperatur im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich 5 Grad tiefer. Das Thermometer stieg nie über 20 Grad. In der Ostschweiz gab es gar Eistage. Zudem schien kaum die Sonne. In Basel zeigte sie sich etwa nur halb so lang wie üblich. Im Tessin fehlten im Vergleich zum März 2012 über 100 Sonnenstunden. Landesweit war es auch zu trocken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.812 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22.00 gehandelt, der Dollar zu 95,30 Rappen. Die Wetteraussichten. Am Nachmittag geht der Föhn auch im Osten zu Ende und dann setzen von Westen her verbreitet Niederschläge ein. Morgen gibt es tagsüber sonnige Abschnitte. In der zweiten Tageshälfte fällt vor allem im Norden wieder Regen. Die Temperaturen im Norden um 7, im Süden bis 11 Grad. SRF Verkehrsinfo von 12.08 Uhr. In der Zentralschweiz auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau. Dann stockender Verkehr auf folgenden Strecken. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Dann im Tessin auf der A2 Richtung Italien zwischen Chiasso Centro und dem Grenzübergang Chiasso Brogeda Lastwagenstau. Und ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Störung zwischen Wichtrach und Uttigen auf der Linie Bern Thun konnte behoben werden. Die Züge verkehren wieder planmäßig.
Info 3 Mittag.
Seit einer Stunde sind sie wieder offen, die zyprischen Banken. Nach fast 2 Wochen, wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Wir schalten jetzt zur Journalistin Christiane Sternberg nach Nikosia. Frau Sternberg, Sie haben sich ein Bild in der zyprischen Hauptstadt gemacht. Zum befürchteten Ansturm auf die Banken ist es offenbar nicht gekommen, berichten Agenturen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, das teile ich schon. Also von einem Ansturm kann man nicht reden. Vor Öffnung der Banken standen je nach frequentierter Filiale 30 bis 50 Leute davor. Ganz friedlich. 2 Polizisten sind jeweils in der Bank. Die Polizei patrouilliert mit Autos auf der Straße. Vor der Bank ist Wachschutz aufgestellt, aber das hat sich als nicht notwendig herausgestellt, weil es herrscht weder aggressive Stimmung noch wird gedrängelt oder sonst irgendwas. Die Leute stehen draußen, unterhalten sich und warten brav ab, wann sie an der Reihe sind. Jetzt nach einer Stunde sind es Schlangen von 10 bis 20 Leuten vor den Banken jeweils.
Staatspräsident Anastasiades hat ja zur Ruhe aufgerufen. Das Volk hört also auf ihn, glaubt ihm.
Ja, also einmal auf den Präsidenten und dann hatte zum Beispiel auch die Gewerkschaft der Angestellten der Banken an die Leute appelliert, nicht zu vergessen, dass die Angestellten ja keine Schuld an dem Dilemma haben und dass es bitte nicht zu Aggressionen in den Banken kommen sollte. Und das scheint wirklich beherzigt worden zu sein. Die Zyprer sind ganz friedlich, zumindest hier in Nikosia. Mhm.
Die Leute warten, sie gedulden sich und sie hoffen trotzdem darauf, dass sie dann an den Bankschalter können und Geld beziehen. Wie sieht es da aus? Wie viel Geld dürfen sie denn jetzt beziehen?
Also das Tageslimit liegt bei 300 Euro, das man bekommen kann. Was nicht erlaubt ist, das sind Überweisungen an Auslandskonten. Da gibt es Ausnahmen, um normale Geschäftsabläufe am Laufen zu halten. Also für Import, Export von kleineren mittelständischen Betrieben bis 5.000 Euro ohne Genehmigung. Darüber hinaus wird eine Kommission darüber entscheiden. Innerhalb eines Tages wurde versprochen, ob eine Überweisung getätigt werden darf oder nicht. Das Online-Banking nach außen ins Ausland funktioniert noch nicht wieder. Da wird angezeigt, dass es so bald wie möglich in Betrieb genommen wird. Da weiß man aber noch nicht, wann das sein wird.
Das heißt, innerhalb Zyperns, innerhalb des zyprischen Bankensystems sind Überweisungen problemlos möglich?
Eigentlich schon von Rechts wegen. Jetzt wurde allerdings gerade an einer Bank hier den Leuten gesagt, dass nur noch Bankgeschäfte zwischen der Bank of Cyprus und der Laiki Bank, den beiden Großen, die betroffen sind, gemacht werden dürfen. Er lieferte allerdings keine Begründung dazu, ob das Geld innerhalb der beiden Banken bleiben soll, nicht nach außen geht, das weiß ich nicht. Aber das wurde jetzt gerade nach einer Stunde den Leuten in der Schlange draußen gesagt.
Die Banken waren jetzt rund 10 Tage geschlossen. Was ist Ihre Einschätzung, Frau Sternberg? Ist den Menschen in der Zwischenzeit das Bargeld ausgegangen? Hat man sich mit Tauschhandel ausgeholfen oder wie ist das abgelaufen?
Ja, so schlimm war es nicht, weil es war ja immer möglich, Geld vom Automaten zu ziehen, auch wenn nachher das Tageslimit immer weiter heruntergesetzt wurde. Zum Schluss waren es noch 100 Euro, aber damit kommt man eigentlich ganz gut über die Runden. Es gibt vor allen Dingen ältere Leute, die keine Bankkarten haben. Da aber das Familien- und Nachbarschaftssystem in Zypern sehr intakt ist, denke ich, dass den meisten geholfen wurde, eben von dieser Seite aus. Und das ist eigentlich wirklich nicht zu großartigen Verlusten kam.
Christiane Sternberg, vielen Dank für Ihre Information direkt aus Nikosia.
Info 3 Mittag.
Gibt es an der Universität Zürich einen Doktortitel für das bloße Abschreiben von alten Texten? Die Rundschau des Schweizer Fernsehens berichtete gestern von über einem Dutzend solch fragwürdiger Doktorarbeiten. Belastet wird die medizinische Fakultät unter anderem Nationalrat Christoph Mörgerli, der frühere Konservator des Medizinhistorischen Instituts. Wenn die Vorwürfe zutreffen, steht die Uni Zürich schlecht da. Roland Wermlinger.
Statt eigene wissenschaftliche Überlegungen anzustellen, sollen Medizindoktoranden ihren Titel an der Uni Zürich erhalten haben für das Entziffern und Übersetzen von alten Texten. Ein anonymer, ehemaliger Doktorand gab das gestern in der Rundschau des Schweizer Fernsehens zu. Insgesamt geht es um rund ein Dutzend der 60 unter Christoph Mörgerlis Leitung entstandenen Dissertationen. Dieser stellte sich in der Fernsehsendung vehement auf den Standpunkt, dass solche Arbeiten sehr wohl als wissenschaftlich taxiert werden müssen.
Das erfordert eine ganze Menge Zeit und Mühe. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit.
Unbestritten ist, dass der zeitliche Aufwand für eine medizinische Doktorarbeit deutlich geringer ist als zum Beispiel für eine historische. Doch die Qualität müsse trotzdem stimmen, sagt Hubert Steinke, Professor für Medizingeschichte an der Uni Bern und Sekretär der Schweizerischen Gesellschaft für Medizingeschichte. Abschreiben und transkribieren könne zwar ein handwerklicher Teil einer medizinischen Doktorarbeit sein, das alleine reiche an der Universität Bern aber niemals für den Doktorhut.
Da gibt es ein Promotionsreglement, das festhält, dass es eine Form von kritischer Analyse, wissenschaftlicher Analyse braucht, um als Dissertation anerkannt zu werden.
So ein Reglement gibt es auch in Zürich. Allerdings wird die Anforderung da etwas weniger konkret beschrieben als in Bern.
Die Dissertation ist eine Abhandlung, aus der die Befähigung erkennbar wird, ein wissenschaftliches Problem zu erfassen, selbstständig zu bearbeiten und unter Berücksichtigung des vorhandenen Schrifttums verständlich darzustellen.
Noch etwas macht den Begleiter von Medizindoktorierenden an der Uni Bern stutzig. An der Medizinischen Fakultät der Uni Bern reiche die Unterschrift des Dissertationsleiters und seines Chefs nicht. Der Medizinhistoriker Steinke verweist auf eine Kommission und einen von ihr gewählten Experten, der eine Arbeit jeweils kontrolliere. Ist es also in Zürich leichter als anderswo an einen Doktortitel zu kommen? Von der Universität Zürich gab es heute Vormittag keine Auskunft auf diese Frage und ob die Vorwürfe wegen den zu wenig wissenschaftlich abgefassten Arbeiten jetzt untersucht werden. Man verweist dort auf heute Nachmittag.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und SRF Virus im Netz, srf.ch. Im Studio Daniel Hofer.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.